Against All Odds, der SBN 7 Sportwetten-Podcast. Eure erste Anlaufstelle für Infos und Analysen rund um die Themen Fußball, Tennis und US-Sport.
Servus Leute, schön, dass ihr euch nicht von der Länge der ersten Folge habt abschrecken lassen und auch heute wieder mit dabei seid. An meiner virtuellen Seite ist auch heute wieder Stefan.
Servus, schön wieder dabei zu sein.
Und wir beide legen für euch eine kleine Nachtschicht ein, um die aktuellen Geschehnisse des Samstags aufzuarbeiten. Bevor wir aber damit konkret loslegen, lass uns erstmal kurz über unsere beiden Tipps aus der letzten Folge quatschen.
Ja, was sein muss, muss sein, ne?
Aktuelles aus den Premium-Gruppen.
Ja, was soll man dazu sagen? Den Einstand natürlich verkackt, so wie eigentlich immer, wenn man mit irgendwas Neuem an den Start geht. Aber gut, wir teilen jetzt schon so lange, seit so vielen Jahren Online-Tipps, da macht einen sowas dann auch nicht mehr nervös. Selbst wenn die nächsten paar Tipps ja auch noch daneben gehen sollten. Gerade die Leute, die uns zum Start hier zuhören, die werden uns schon seit einigen Jahren wahrscheinlich größtenteils kennen und die wissen, was wir auf dem Kasten haben. Von daher machen wir uns da nicht verrückt.
Ja, typischer Vorführeffekt, also eigentlich hätte es uns ja fast schon klar sein müssen.
Genau, hätte einen eher gewundert, wenn beide Tipps gewonnen worden wären, so ungefähr.
Genau, ja.
Reden wir mal kurz um unsere beiden Wetten aus der letzten Folge. Ich fange mal gerade an mit meiner, das war Sieg Freiburg gegen Hertha. Es sah auch längere Zeit sehr gut aus. Freiburg hat 1-0 geführt durch einen Freistoß von Grifo. Ich hatte ja noch seine gefährlichen Standards angesprochen. Da habe ich mich noch drüber gefreut, dass der Teil soweit gestimmt hat. Dann aber Jonathan Schmid in der Schlussphase als letzter Mann mit der fantastischen Idee, dem Gegner den Ball allein vorm Torwart zu übergeben. Und Ngangkamp sagt danke fürs 1-1. Im Gegenzug fast eigentlich direkt die Riesenchance zur erneuten Führung, inklusive Postentreffer und was weiß ich nicht was. Aber danach kam nicht mehr wirklich viel von Freiburg und so ging der Tipp leider verloren. Schönen Gruß an Jonathan Schmid, dass er hier meinen Einstand verkackt hat, werde ich ihm nicht verzeihen.
Ja, echt ärgerlich. Ich glaube, es sah lange Zeit gut aus, war eigentlich auch ein guter Tipp nach dem Spielverlauf, anders wie meine Wette. Ich glaube, die war ziemlich peinlich oder, ja gut, für Leipzig war es, glaube ich, das schlechteste Heimspiel der ganzen Saison. Ich glaube, Anfang der Saison hatten sie mal noch ein 1-4 in der Champions League gegen Donetsk, das war ähnlich peinlich. Ja, war auch in der Höhe absolut verdient. Ich glaube, zur Halbzeit hätte es auch schon 2-3-0 stehen können. War von Anfang an eigentlich Mainz die bessere Mannschaft und ja, extrem schwache Leistung von Leipzig auf jeden Fall. Hätte ich nicht so erwartet, nicht ansatzweise.
Nee, also wer erwartet schon ein 0-3 von Mainz in Leipzig. So was kann man jetzt auch
ja,
nicht wirklich
erwarten. Ja, vor allem nachdem die Serie war ja, wie bei Freiburg, die hatten ja in den letzten Jahren komplett Mainz dominiert zu Hause.
Ja, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich unsere beiden Tipps ja auch leider in meiner Premium-Gruppe gepostet habe. So ein klein bisschen auch als Werbung für unseren Podcast im Prinzip. Ergänzt habe ich die beiden Tipps dann durch 3 weitere Pre-Game-Wetten von mir und siehe da, die anderen 3 sind alle durchgegangen und so haben wir unterm Strich schon noch ein Plus gemacht von knapp 2 Einheiten. Also für die Gruppe ist nochmal alles gut ausgegangen, aber für unseren Auftakt natürlich maximal unglücklich, dass genau diese 2 Wetten heute nur verloren wurden und der Rest aufgegangen ist.
Ja, Klassiker.
Abschließend an der Stelle machen wir noch ein klein bisschen Eigenwerbung. Der Monat März lief bei uns sowohl in der Premium-Gruppe als auch in der Tennis-Premium-Gruppe extrem gut. Beim Tennis war es ja sogar unser bester Monat aller Zeiten. Mhm. Und wenn ich beim Fußball die inoffiziellen Live-Wetten, die ich für meine Mitglieder nochmal so als kostenlosen Bonus-Service anbiete, mit dazu rechne, lief es dort eigentlich genauso erfolgreich, kam fast genau aufs Gleiche raus. Wer sich uns also mal anschließen möchte, der meldet sich einfach bei mir. Alle weiteren Infos zu beiden Gruppen findet ihr auf www.sbn7.de. So, genug damit. Kommen wir jetzt zu unserem ersten richtigen Thema für heute.
Aktuelles vom Fußball.
Bevor wir zum Topspiel kommen, lass uns erstmal ganz kurz auf eine Szene vom Freitag zu sprechen kommen. Frankfurt gegen Bochum. Frankfurt hätte das Spiel klar gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist. Die waren ja relativ haushoch überlegen, Bochum ja fast nur hinten drin eingeigelt. Und dann diese eine kritische Szene in der 83. Minute, Handelfmeter ja oder nein. Was meinst du zu der Szene?
Ja, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile fällt es mir schwer, generell ein wirkliches Urteil zu so Handszenen abzugeben. Ich glaube, ich kann jeden Frankfurt-Fan verstehen, der sich in der Szene aufregt. Hätte es Elfmeter gegeben, hätte ich aber auch jeden Bochum-Fan verstanden, der sich darüber aufgeregt hätte, weil generell fehlt mir so ein bisschen die Linie bei Handspiel. Also es wird irgendwie immer anders gehandhabt. Kein Fan blickt mehr durch. Ich glaube, die Spieler blicken mittlerweile auch selbst nicht mehr richtig durch. Ja. Und das ist halt einfach, ja, schwierig.
Ja, reine Willkür gefühlt. Und gerade jetzt, letzten und diesen Spieltag, hatte ich das Gefühl, dass es eben nicht mehr so durchgezogen wird. Und es ist halt immer kritisch, wenn man so die Linie, die man die ganze Saison gefahren ist, dann mitten in der Saison ändert, weil dann blickt halt sowieso keiner mehr durch.
Mhm. Ja, prinzipiell fände ich es jetzt besser, wenn es weniger Elfmeter gäbe, weil es gerade in der Hinrunde gab es gefühlt so viele Elfmeter, die dann irgendwie Spieler entschieden haben, aus so einer Szene, wo der Verteidiger im Prinzip nichts machen konnte.
Ja, ja.
Und ja, aber wenn es halt jetzt so gefahren wird, dann muss es halt auch durchgezogen werden und da habe ich so meine Zweifel.
Ja, ich glaube, diese billigen Elfer sind wir alle satt. Wenn das so weiterginge, dann könnte man ja auch im Training einfach nur noch trainieren, dass die Außenspieler dem jeweiligen Verteidiger im 16er das Ding nur noch an die Hand schießen oder in die Hand lupfen und In der Regel ist es dann ja sowieso noch egal, wo der Ball hingehen würde. Da wird ja auch oft nicht drauf geachtet, ob es überhaupt gefährlich geworden wäre oder ob der Ball Richtung ausgeht oder was. Spielt ja sowieso oft keine Rolle. Einfach billiger Elfmeter, und wenn sowas dann ein Spiel entscheidet, ist ja klar, dass da jeder Fan einen Hals kriegt.
Ganz genau, ja. So viel zum Freitagsspiel, dann reden wir mal über die Konferenz. Können die Schalke also doch noch verlieren? Ich glaube, zuvor 8 Spiele am Stück nicht verloren. Ja. Jetzt heute ziemlich chancenlos gewesen. 0-3 gegen Leverkusen. War auch in der Höhe absolut in Ordnung. Ich glaube, Leverkusen kommt jetzt langsam in Fahrt. Ich glaube, die haben jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen. Also für die läuft es aktuell richtig gut. Und ja.
Das nächste Spiel Union gegen Stuttgart, das lief ja relativ erwartungsgemäß. Also mit einem Sieg Union haben wahrscheinlich die meisten gerechnet. Nicht unbedingt in der Höhe, 3-0 ist schon relativ deutlich. Aber ja, Stuttgart hat daraufhin wohl seine Konsequenzen gezogen und wohl den Labbadia entlassen, berichtet die Bild-Zeitung. Ganz offiziell ist es wohl noch nicht, aber die Bild-Zeitung ist ja immer gut informiert in solchen Sachen. Also kann man davon ausgehen, dass es wohl stimmt. Als Nachfolger ist wohl Markus Gisdol im Gespräch. Der hat ihn ironischerweise schon mal 2016 beim HSV beerbt. Hat damals ja auch schon super gut funktioniert, also warum nicht? Super Plan von Stuttgart.
Dann haben wir noch Wolfsburg gegen Augsburg. Ich glaube, das war das verrückteste Spiel der Konferenz, zumindest wenn man mal das Ergebnis in Leipzig ausklammert. Ich glaube, letztendlich kann kein Team so richtig mit dem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, Augsburg hätte den Punkt vorher sicherlich unterschrieben, aber dann nach dem Spielverlauf nicht mehr. Und bei Wolfsburg war es so ein bisschen umgekehrt. Maximilian Arnold, so ein bisschen der Unglücksrabe, gerade in der ersten Halbzeit. Erst dieses kuriose Eigentor und dann ballert er noch den Elfer da auf die Tribünen. Ja gut, am Ende dann Wolfsburg noch ein bisschen glücklichen Punkt geholt. Aber aufs ganze Match gesehen, hätten sie eigentlich sogar gewinnen müssen. Expected Goals habe ich gesehen, 4,3 zu 0,6.
Ja, völlig heftig.
Also richtig einseitig gewesen und ja, am Ende dann aber trotzdem nur glücklichen Punkt noch geholt. Ich glaube, 90 plus 5 oder so war dann das 2-2.
Ja, wie du sagst, also Augsburg wird unzufrieden sein, weil nach einem 2-0 will man natürlich, muss man quasi gewinnen. Aber wenn du so aufs ganze Spiel und auf die Chancen guckst, dann wird sich Wolfsburg denken, wieso haben wir eigentlich nicht gewonnen?
Genau.
Wenn wir jetzt mal so auf die Tabelle gucken, die Wolfsburger verlieren dadurch ja 2 Plätze, wurden von Leverkusen und Mainz überholt. Die sitzen jetzt alle den Frankfurtern im Nacken, dieses Trio. Für Frankfurt sehr, sehr gefährlich, drohen den 6. Platz noch zu verspielen. Ich hatte schon mal vor knapp 2 Monaten in meiner Premium-Gruppe verkündet, dass ich glaube, dass es jetzt langsam bergab geht mit den Frankfurtern. Da haben sie zwar erst nochmal gegen Bremen dann gewonnen, aber seitdem hat sich zumindest bestätigt und jetzt würde ich mal die Prognose wagen, dass Frankfurt nicht mehr unter den Top 6 die Saison abschließt. Wie siehst du das?
Ja gut, ich glaube, in den letzten Wochen war es eigentlich eh so, dass es im Prinzip nur noch eine One-Man-Show war. Also im Prinzip waren die ja komplett abhängig von Kolomouani. Und wenn über den nichts ging, dann ging gar nichts generell. Jetzt hat sich ja vor ein paar Wochen auch noch Lindström verletzt, glaube ich. Das hat auch nicht geholfen.
Genau.
Ja, eigentlich sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube, die haben auch noch ein recht schwieriges Restprogramm. Und ja, ich denke, mit Platz 7, wenn sie das schaffen, am Ende könnten sie noch zufrieden sein, wahrscheinlich sogar.
Ja, weil der 7. Platz könnte dann ja auch noch fürs europäische Geschäft reichen, wenn im DFB-Pokal jemand gewinnt, der sowieso schon für den Europapokal qualifiziert ist.
Ja, genau.
Wenn wir kurz nach unten auf die Tabelle schauen, für den Moment hat jetzt Stuttgart die rote Laterne, Schalke 17., Hertha ist auf dem Relegationsplatz. Der große Gewinner des Spieltags könnten die Hoffenheimer sein, wenn sie in Bremen punkten bzw. am besten gewinnen. Dann würden sie sich dann nämlich ganz schön absetzen. Aber das wird bei deren aktueller Form ja auch eher schwierig, denke ich mal. Ich meine, Bremen ist zwar auch ziemlich heimschwach, aber Hoffenheim ist auswärts nun auch nicht besser. Ja, ziemliches 50-50-Game. Wenn ich jetzt tippen müsste, was ich nicht tue, würde ich wahrscheinlich aber auf Bremen tippen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, wenn ich jetzt was sagen müsste, würde ich wahrscheinlich eher auf Unentschieden gehen oder so in die Richtung. Also für mich irgendwie so ein klassisches 50-50-Game. Hoffenheim muss mehr, aber Bremen halt den Heimvorteil. Ja, ich denke, völlig offenes Match.
Ja, soweit erstmal zum Samstagnachmittag. Kommen wir dann jetzt zum Topspiel zwischen den Bayern und dem BVB. Business as usual, kann man sagen, oder?
Ja, in erster Linie hat es mich natürlich mal gefreut, dass wir gewonnen haben. Die Art und Weise war erstmal zweitrangig. Erstmal war wichtig, das Spiel überhaupt zu gewinnen.
Ja, klar. Da redet in der Woche eh niemand mehr darüber, wie es passiert ist.
Genau, gut. Ich glaube, als erstes müssen wir über die Szene zum 1-0 sprechen. Die war ja völlig wild. Kobel spielt so eine überragende Saison und dann ausgerechnet in dem Spiel macht er so einen Fehler. Das hat dich wahrscheinlich ziemlich auch...
Es war jetzt auch nicht sein erstes Mal. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er gegen Union Berlin auch schon mal einen ähnlichen Bock gemacht. Und er hatte auch im Sky-Interview danach gesagt, dass ihm das jetzt das zweite Mal passiert wäre, dass er nach einer Verletzungspause zurückkommt und so einen Bock schießt. Also wird das Union-Spiel wahrscheinlich damals das gewesen sein, worauf auch er angespielt hat.
Vor allem in Folge 1 reden wir noch darüber, wer vielleicht zurückkommt. Und du sagst noch sowas wie, hoffentlich spielt Kobel. Und dann spielt er jetzt und ist dann ja entscheidender Mann, zumindest fürs 1-0.
Ja gut, letzten Endes kann man eigentlich schon sagen, dass das Spiel entscheidend war, weil das hat uns quasi komplett den Stecker gezogen und hat alle so geschockt quasi nach dem eigentlich richtig geilen Start. Ich meine, es ging ja richtig gut und fulminant los. Direkt Ecke und Chance Reus, nächste Ecke und so. Man hatte so das Gefühl, es geht was. Und sie sind dran, sie sind hungrig, sie sind gierig. Und dann ist das passiert und irgendwie, bam, mit einem Schlag war es komplett vorbei.
Ja, ich glaube, dann stand sie auch innerhalb von 10, 11 Minuten 3-0 und dann war genau, das Ding ja im Prinzip gegessen. Ich glaube, auch für alle neutrale Zuschauer war es schade, weil danach war irgendwie so, Bayern hat einen Gang rausgenommen, wollten auch nicht mehr jetzt unbedingt das Vierte machen, haben sie dann zwar noch gemacht, aber so ein richtiger Spielfluss war dann irgendwie nicht mehr da. Und,
nee, genau, ja. Der Spielbeginn war so, dass man dachte, es könnte ein richtig geiles Match werden, so auf Augenhöhe auch, aber nach der Aktion war eigentlich dann direkt alles vorbei, muss man sagen.
Was mich als Dortmund-Fan auf jeden Fall noch frustriert hätte, wären die Spielsituationen generell zum 3-0 gewesen. Ich glaube, das waren drei Situationen, wo ja gar kein Tor fallen muss oder vielleicht eins. Andere, also 2-0 war ja nach dem Eckball so ein, wo Müller angeköpft wird und das 3-0 war ein Distanzschuss, wo er dann prallen lässt. Also wenn da, wenn es ja, da 0-0 steht oder 1-0, kann sich, glaube ich, auch keiner beschweren.
Ja, also gerade mich hat am meisten geärgert der Ballverlust von Riasson, weil das darf dort im Aufbauspiel niemals passieren. Also völlig unnötig da irgendwie, ich weiß gar nicht, was er vorhatte, eine Art Dribbling oder was anzusetzen als Außenverteidiger. Ja. Und wie du sagst, von den drei Szenen fällt normalerweise kein bis ein Tor. Das zweite, gut, einen Eckball kann man nicht immer verteidigen, denke ich mal. Sowas kann immer mal passieren, aber es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass dort jemand am langen Pfosten freigelassen wird und das Ding dann irgendwie reinstummt.
Ja, vor allem wäre der Kopfball, der wäre halt, glaube ich, einen Meter vorbeigegangen oder so, ohne Müller, aber
genau, ja, gut. Ja. Gute Torriecher, muss man ihm anrechnen.
Ja.
Sieht zwar bei ihm manchmal alles ein bisschen komisch aus, aber effektiv ist er ja der Mann.
Definitiv, ja.
Ja, zum Rest des Spiels können wir vielleicht auch noch kurz was sagen, wobei da gibt es ja nicht mehr so viel zu bereden. Ich denke mal, Bayern hätte zweifelsohne noch ein 5., 6., 7. Tor machen können. Es war ja auch ein paar Mal knapp mit Abseitstoren. Schönes Ding übrigens von Choupo-Moting, dieser in Anführungszeichen Fallrückzieher, wäre sehr nice gewesen.
Ja.
Aber gut, als Dortmunder kannst du letzten Endes nur noch positiv mitnehmen, dass du dich nicht komplett hast abschlachten lassen, im Endeffekt noch ein bisschen was fürs Gefühl getan hast, weil es dann doch nochmal ein Unterschied, ob du mit 2-4 oder mit 0-4 oder gar 0-6 oder so nach Hause fährst. Da denke ich mal, da hast du zumindest nochmal etwas Positives mitnehmen können im Hinblick auf die restliche Saison oder jetzt auch im Hinblick auf Leipzig im DFB-Pokal.
Ja, spielerisch fand ich eigentlich die zweite Halbzeit von Bayern deutlich besser wie die erste. Also zumindest haben sie sich wesentlich mehr selbst kreiert an Chancen und dann verlieren sie die Halbzeit aber 1-2, nachdem sie die erste 3-0 gewinnen.
Genau,
das ist auch irgendwie, ja, sehr ironisch. Ist halt Fußball. Naja, im Endeffekt hat Bayern auf jeden Fall gewonnen und sich damit jetzt die Tabellenspitze zurückgehobert. Jetzt wieder 2 Punkte vor Dortmund. Ich glaube, entschieden ist das Meisterrennen trotzdem noch lange nicht. Dortmund auch ein ganz angenehmes Restprogramm, habe ich gesehen. Ich glaube, da hat es Bayern ein bisschen schwerer noch, unter anderem mit in Freiburg und gegen Leipzig. Ich glaube, so ganz schwere Gegner hat Dortmund nicht mehr.
Das nächste Spiel ist, glaube ich, direkt gegen Union noch. Da könnten wir theoretisch auf Platz 3 zurückfallen. Aber ich glaube, ansonsten ist es auf dem Papier zumindest ein angenehmeres Restprogramm. Wobei wir in den letzten Jahren zumindest ja häufig genau gegen die Kleinen irgendwie mehr haben liegen lassen als gegen die Größeren.
Aber, gut, ich glaube, er spielt noch in Bochum und in Stuttgart. Für die geht es halt auch um alles. Das ist halt auch immer ein bisschen, kann eklig werden zumindest. Aber ja, ich glaube, auf dem Papier zumindest das etwas leichtere Programm als Bayern, auch wenn es natürlich nichts heißt.
Nee, eben. Aber gut, in wenigen Wochen sind wir schlauer. Kann sich auch in 1 bis 3 Wochen schon komplett erledigt haben, das Thema. Falls Dortmund jetzt eine Krise bekommt und einfach mal 3 Spiele nicht gewinnt, dann ist das Ding auch durch. Kann aber auch natürlich sein, dass die Bayern mal irgendwo wieder Punkte lassen. Man weiß nie, was passiert. Ja. Elfmeter, rote Karte, irgendwas kann immer mal sein.
In Freiburg war letzten Jahre auch kein unbedingt gutes Pflaster für Bayern. Kann auch sein, dass sie da verlieren nächste Woche, wer weiß.
Ja. Und dann also immerhin haben wir die Situation, dass es mal einigermaßen noch spannend bleibt, dass die Meisterschaft noch nicht im April entschieden ist. Das ist ja auch schon mal zumindest etwas wert.
Genau, ja.
Ja, muss man dankbar sein. Ja, ich denke, das war es soweit erstmal zum Fußball. Bevor wir abschließend noch zum Tennis kommen, haben wir noch eine kurze Story aus dem US-Sport für euch.
What the fact?
In der Rubrik wollen wir euch von besonders krassen Stories oder Fakten erzählen. Den Anfang macht eine Story aus den USA. Dort gibt es ja die 4 Major Leagues. Da haben wir die NFL, die NHL, die NBA und die MLB. Und dort wurde gerade die längste aktive anhaltende Playoff-Dürre beendet. Nämlich die Sacramento Kings aus der NBA, also aus dem Basketball, haben das erste Mal seit 2006 die Playoffs erreicht. Wir reden hier von 17 Jahren in einer Liga, die ein Draft-System hat, bei der immer die schwächsten Mannschaften, immer die jungen, vielversprechenden Talente zuerst auswählen können, um über kurz oder lang ein gewisses Gleichgewicht herzustellen. Und die haben es tatsächlich geschafft, 17 Jahre lang nicht in die Playoffs zu kommen.
Das ist so absurd, wirklich.
Vor allem hat die Conference ja gerade mal 15 Teams und bis vor wenigen Jahren hat es gereicht, unter die ersten 8 zu kommen. Also war die Chance ja theoretisch über 50% irgendwie in die Playoffs zu kommen. Und das 16 Saisons in Folge nicht zu schaffen, ist völlig unvorstellbar im Prinzip.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Kunststück, so oft in Folge die Playoffs zu verpassen.
Bevor du noch was zum Sportlichen sagst, habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe ein paar Fun Facts zu dieser Durststrecke rausgesucht. Mhm. Das letzte Mal, als die Sacramento Kings in einem Playoff-Spiel standen, gab es noch kein iPhone, war YouTube gerade ein Jahr alt, war Bad Day von Daniel Powter auf Platz 1 der US-Musikcharts, wurde die Umsatzsteuer in Deutschland von 16% auf 19% erhöht und hat Jogi Löw die Nationalmannschaft von Jürgen Klinsmann übernommen. Das nur so ein paar Fun Facts am Rande, es ist schon wirklich sehr lange her. Und jetzt erzähl du noch ein bisschen was zur sportlichen Seite der Medaille.
Ja, ich glaube, der Zeitpunkt für die Kings war jetzt dieses Jahr auf jeden Fall wichtig oder es war gut, weil vor der Saison gab es ja auch Gerüchte, dass wenn es diese Saison wieder enttäuschend verlaufen sollte, dass man sich dann vielleicht sogar von ihrem besten Spieler, De'Aaron Fox, trennen würde. Und da gab es Gerüchte, dass er ja auch schon einen Trade angefragt hat oder gesagt hat, wenn es quasi dieses Jahr wieder nichts wird, dass er dann wechseln will. Und deswegen war es auf jeden Fall ein gutes Timing, weil wäre das passiert, dann wären sie jetzt wahrscheinlich wieder in den Rebuild-Mode gegangen, dann hätte es wahrscheinlich die nächsten paar Jahre wieder, wäre es wieder nichts geworden mit den Playoffs und deswegen, das war jetzt auf jeden Fall ein gutes Timing, dass sie es jetzt dieses Jahr endlich mal geschafft haben.
Genau, ja. Übrigens, jetzt wo die Kings die Playoffs erreicht haben, ist die neue längste aktive Dürreperiode die der New York Jets. Die waren das letzte Mal nämlich in der 2010er-Saison in einem Playoff-Spiel, auch schon extrem lange her.
Ja, das ist auch auf jeden Fall krass. Wobei man sagen muss, das könnte sich ja auch im nächsten Jahr ändern. Zumindest die Jets wollen ja auch ziemlich aufrüsten. Gerade jetzt wollen sie ja scheinbar Aaron Rodgers verpflichten oder stehen kurz davor angeblich. Und dann sind sie auch sicherlich Favorit auf die Playoff-Teilnahme zumindest.
Genau, ja. Haben zwar eine relativ schwere Division, muss man sagen, aber mit Rodgers müssten sie es dann eigentlich schaffen. Haben ja viele junge Supertalente gedraftet in den letzten 2 Jahren. Also dann müssten sie auf jeden Fall den Anspruch haben, es mal wieder in die Playoffs zu schaffen.
Auf jeden Fall.
So viel zu unserem What the Fact aus dem US-Sport. Lass uns abschließend nochmal über Tennis quatschen.
Aktuelles vom Tennis.
Da haben wir über zweierlei zu sprechen, aber zunächst einmal, es wird keinen Sunshine Double Champion geben, also niemanden, der erst Indian Wells und danach die Miami Open gewinnt. Das war ziemlich unwahrscheinlich, da Alcaraz ja bereits im Halbfinale stand und Rybakina im Finale der Frauen stand, aber beide haben es nicht geschafft.
Wobei man dazu sagen muss, dass Alcaraz ja im Halbfinale gegen Sinner zumindest lang auf einem guten Weg war. Der war Satz vor und hatte dann im zweiten Satz, glaube ich, 2 oder 3 Breakbälle zum 5-3 auch. Dann hätte er zum Match serviert. Und ja, dann hat er das Match noch in 3 Sätzen verloren. Primär aber auch deshalb, weil er einfach, ja, der war nicht mehr bei 100%. Der hat nicht mehr voll seine Bewegungen durchziehen können, hatte auch so ein bisschen Krämpfe und war, ja, einfach von der Muskulatur her nicht mehr auf dem Level, wie es erforderlich ist. Und dann hat er das Match noch verloren.
Ja, Sinner hatte auch einen Tag mehr Pause als Alcaraz, meine ich, dadurch, dass vorher die Matches verschoben wurden wegen der Wetterbedingungen.
Bis bei Alcaraz die körperlichen Probleme dann so ein bisschen zum Vorschein kamen, muss man aber sagen, dass es mal wieder ein richtig geiles Match war. Also auf so unfassbar hohem Niveau, ich denke, ja, wie eigentlich immer, wenn die zwei gegeneinander spielen.
Ja, also vor allem der erste Satz war wieder so das Beste vom Besten, muss man sagen. Die Rivalität der beiden könnte die geilste und die spannendste werden der nächsten Jahre oder der nächsten 1-2 Jahrzehnte, je nachdem. Mal schauen. Auf jeden Fall, Alcaraz bringt aus Sinner auch irgendwie immer das Allerbeste heraus, habe ich das Gefühl. Also Sinner spielt nie besser und spektakulärer, als wenn er gegen Alcaraz spielt. Als würde er ihn immer noch mal so ein bisschen triggern und noch was rauskitzeln, was er gegen andere Spieler oft gar nicht so zeigt.
Ja, die beiden wollen halt immer, man merkt bei den beiden, dass sie immer jeweils die Punkte auf jeden Fall selbst gewinnen wollen. Wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel Djokovic, Medvedev, die anderen in der Weltspitze, die spielen dann oft so ein bisschen taktischer oder mehr so den Punkt nicht verlieren wollen, so ein bisschen defensiver.
Auf jeden Fall.
Die attackieren halt quasi jeden Ball, wo sie die Chance haben. Und
ja, die wollen auch einfach eine Show liefern für die Zuschauer, das merkst
genau.
du.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Also kein Match macht mehr Spaß als dieses Duell eigentlich. Da freue ich mich schon immer vor, wie sonst was, wenn ich sehe, dass die gegeneinander spielen, kann es kaum erwarten.
Definitiv, also an den beiden werden wir zukünftig sicherlich auch noch weiterhin sehr viel Freude haben.
Das auf jeden Fall. Gucken wir mal kurz auf die Frauen drüber. Da war ja vorhin gerade das WTA-Finale zwischen Kvitova und Rybakina. Mhm. Rybakina war ja relativ deutlich favorisiert, circa 1,4er Quote, meine ich, war so die Siegquote. Kvitova hat das Ding aber gewonnen und zwar nicht irgendwie, sondern sogar 2-0 in Straight Sets. 7-6, 6-2 ging es aus.
Ja, gefühlt war das so ein bisschen so eine Kopie von dem Finale in Indian Wells, nur dass diesmal Rybakina verloren hat. Da war es ja auch im ersten Satz so in Indian Wells, dass es einen ewig langen Tiebreak gab. Den hat da Rybakina gewonnen. Und dann im zweiten Satz hat sie das Momentum mitgenommen, auch direkt gebreakt und dann das nach Hause gebracht. Und diesmal war es jetzt genau umgekehrt. Kvitova hat den Tiebreak gewonnen, ich glaube 14-12 oder so.
Und 16-14 sogar, ja.
Oder 16-14 sogar. Puh, verrückt. Und dann im zweiten Satz auch wieder direkt den Schwung mitgenommen, gebreakt und auch dann das Break verteidigt und zum Schluss sogar nochmal gebreakt. Also ja, jeweils der erste Satz war vorentscheidend, sowohl in Indian Wells als auch in Miami.
Auf jeden Fall. Der Tiebreak war auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Der war extrem unterhaltsam und selbst ohne Wette hat man dort auf der Kante der Couch gesessen und mitgefiebert. Also es war richtig, richtig unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Und Kvitova war halt auch einfach überragend gespielt. Am Ende des Matches hatte sie 29 Winner bei nur 14 Unforced Errors. Und wer sie kennt und weiß, wie sie da eben auf die Dinger drauf prischt, das ist ein unfassbar gutes Verhältnis von 2 zu 1 in etwa in Sachen Winner zu Unforced Errors.
Ja, vor allem die 14 sind echt überragend.
Ja, gut. Ja. Bei Rybakina waren es übrigens 22 zu 24, was auch nicht mal schlecht ist. Wenn man relativ aggressiv und offensiv spielt, ist das kein übler Wert, aber wenn Kvitova so trifft, ist dagegen halt einfach wenig Kraut gewachsen, weil sie hat die stärkste linke Vorhand auf der ganzen Tour und da kann man dann einfach wenig ausrichten, wenn sie an dem Tag Kraft und Präzision auch noch so miteinander vereinen kann.
Ja, das hat sie eigentlich im ganzen Turnier geschafft, deshalb hat sie es jetzt auch gewonnen. Also letztendlich auf jeden Fall völlig verdienter Sieg, auch wenn man sie vor dem Turnier auf jeden Fall nicht unter den Top 5 oder so auf dem Zettel gehabt hätte.
Ja, genau. Man weiß zwar, dass sie so spielen kann, aber dass sie es nochmal in einem, gerade in einem 1000er-Turnier nochmal so konstant quasi Match an Match aneinander reihen kann, das ist halt das Krasse und das hätte ich ihr vorher auch nicht zugetraut, dass die immer mal wieder einen raushauen kann, dass sie Rybakina schlagen kann, keine Frage, aber dass sie es da eben über die ganze Woche oder anderthalb Wochen hinweg so konstant geschafft hat, ist halt echt aller Ehren wert diesmal.
Beeindruckend, ja.
Ja, und war auch ihr erster 1000er-Titel seit Madrid 2018, meine ich, gelesen zu haben, also fünf Jahre später, also die Frau ist jetzt auch schon immerhin 33, das ist auch nicht nichts, also Hut ab auf jeden Fall.
Jo, Hut ab aber auch für uns, dass wir es diesmal echt geschafft haben, uns an unseren angedachten Zeitrahmen zu halten.
Ja, das stimmt, das letzte Mal sind wir ziemlich über das Ziel hinausgeschossen mit der gut dreifachen Länge von dem, was wir wollten. Dieses Mal sind wir so zwischen 20 und 30 Minuten, denke ich, und so soll es ja auch in der Regel sein. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao, ciao.
Against All Odds, der SBN 7 Sportwetten-Podcast. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns über eine gute Bewertung freuen. Für jegliche Art von Feedback oder Zuhörerfragen schreibt uns gerne eine E-Mail an info@sbn7.de. Bis zum nächsten Mal.